Wenn wir von der Reformation sprechen, dann sollten wir am besten mit Martin Luther, dem eigentlichen Auslöser der Kirche, der Reformation, der größten Erweckung der Kirchengeschichte beginnen. Martin Luther wurde 1483 am 10. November in Eisleben geboren. Er war der Sohn eines Bergmannes, er erlebte eine strenge Erziehung. Und das hat seinen Charakter wesentlich geformt. Dann 1505 trat er in den Orden der Augustiner Eremiten ein. Und zwar der Auslöser war das Erlebnis eines heftigen Gewitters, wo er fast durch einen Blitzschlag ums Leben gekommen wäre. Und da hatte er eine der katholischen Heiligen angerufen und ihr ein Gelübde getan, dass, wenn er überleben würde, er dann ins Kloster gehen würde. Das hat er dann eben 1505 erfüllt und 1507 wurde er zum Priester geweiht. Man erkannte seine besonderen Begabungen und so konnte er Theologie studieren. 1512 wurde er dann Professor der Theologie. Eine ganz wichtige Zeit begann. Ein Ringen um die Wahrheit. Und man sieht in seinen Vorlesungen, dass immer mehr das Kreuz und die Versöhnung durch Jesus Christus in den Mittelpunkt seiner Theologie kam. Er lehrt in dieser Zeit unter anderem über die Psalmen, dann den Galaterbrief. Und er selber sagt, er sei auf die reformatorischen Gedanken legendo et docendo gekommen, lesend und lehrend. Also in dieser Zeit, wo er gelehrt hat, ist in ihm selber Großes vorgegangen. Und ganz besonders zu erwähnen ist dann in diesen Jahren das sogenannte Turmerlebnis. Beim Lesen der lateinischen Bibel kam er auf Römer 1, Vers 17. Und das hat eingeschlagen wie ein Blitz und sollte in der Folge ganz vers. Römer 1, Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Es war dieser Satz, ein Zitat aus Habakuk 2, Vers 4. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und er realisierte, ich habe immer gelernt in meiner Kirche, dass der Gerechte durch gute Werke leben wird. Durch Anstrengung, durch Bußübung. Und hier steht einfach aus Glauben. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich immer gelernt habe. Und dieses Erlebnis, diese Erfahrung mit diesem einen Bibelvers hat in der Folge die ganze Erweckung ausgelöst. Und so finden wir bereits 1515 Ansätze zur Reformation. Martin Luther wurde das Prinzip bewusst, das die Reformatoren genannt haben, sola scriptura. Das heißt, allein durch die Schrift, das ist ein Ablativ im Lateinischen, allein durch die Schrift. Martin Luther stellte fest, die Kirche in den vergangenen über 1000 Jahren war wesentlich geprägt worden durch die Philosophie. Und zwar speziell durch die Philosophie von Platon. Und dann so ab dem Hochmittelalter, sagen wir 13. Jahrhundert, dann immer stärker durch die Philosophie von Aristoteles. Und er stellte fest, was soll das eigentlich? Wir sollen doch in unserem Christenglauben nicht geleitet werden durch die Philosophie der Griechen. Lesen wir dazu etwas aus Kolosser 2. Kolosser 2, Vers 8. Die Warnung des Apostels Paulus: Sehet zu, dass nicht jemand sei, der euch als Beute wegführe durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Man kann sagen, dass die Kirche wesentlich durch die Philosophie bestimmt worden war in den vergangenen über 1000 Jahren vor Luther. Und so entdeckte er das Prinzip sola scriptura, allein durch die Schrift. Dazu ein Vers aus 5. Mose 12, 5. Mose 12, Vers 32, wo schon Mose, der Gesetzgeber, gewarnt hatte: Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr beobachten, es zu tun. Du sollst nichts hinzufügen und nichts davon tun. Also allein durch die Schrift, durch die Bibel soll der Glaube geleitet werden. Und dann wurde Martin Luther auch bewusst, aber unsere ganze Tradition mit all den Beschlüssen der Konzilien und der Päpste, das ist ja alles Hinzufügung zur Schrift. Das sollen wir nicht akzeptieren. Dadurch sollen wir uns nicht leiten lassen, sondern allein durch die Schrift, so wie Mose sagt, das ganze Wort. Also nichts davon weg, aber auch gar nichts hinzu. In diesen Jahren als Professor wurde ihm auch das zweite reformatorische Prinzip bewusst. Sola fide. Das heißt, allein durch Glauben. Und zwar in dem Sinn, das muss man gut übersetzen, allein durch Glauben, so wie das meistens übersetzt, der Sinn ist, allein durch persönliche Beziehung zu Gott, allein durch ein persönliches Vertrauens-Glaubensverhältnis zu Gott hin. Das ist die Meinung. Früher galt das Prinzip, die Kirche als Kirche gilt und ist alles. Aber der Einzelmensch ist eigentlich nichts. Alles wird durch die Kirche vermittelt und gegeben. Aber der einzelne Mensch darin ist nichts. Und er erkannte, es geht um die persönliche Beziehung des Glaubens des einzelnen Menschen zu Gott. Ganz individuell. Dazu lese ich aus Galater 2, Vers 16. Wie gesagt, Luther hat ja in dieser Zeit Exegese, Auslegung gelehrt über den Galaterbrief. Und da lesen wir, wie der Apostel Petrus belehrt wurde von Paulus. 2, Vers 15. Wir von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen, aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Also da haben wir diesen Ausdruck, nur durch den Glauben. Allein durch den Glauben wird der Mensch vor Gott, von Gott angenommen und gerechtfertigt, als gerecht erklärt. Nicht durch eigene Werke. Es gibt noch ein drittes Prinzip der Reformation, das man sich merken muss. Und das heißt sola gratia. Allein durch die Gnade. Aber das hat Luther erst später entdeckt, nach der Klosterzeit. Also wir sehen, es war eine innere Entwicklung in diesem Mann. Es kam nicht einfach alles auf einmal. Und in der Klosterzeit, wo ihm das Prinzip allein durch die Schrift, allein durch Glauben bewusst geworden ist, da blieb es doch noch ein Krampf. Bis dann das Prinzip klar wurde, allein durch Gnade. Dazu lese ich aus Römer 3, Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Alle Menschen sind schuldig vor Gott. Sie können sich nicht zu Gott hinaufarbeiten. Sie erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht. Aber Gott gibt die Möglichkeit, dass der Mensch von seiner Schuld frei wird, gerechtfertigt wird, und dies geschieht durch seine Gnade. Völlig unverdiente Gunst Gottes, wo wir nichts dazu können. Und dieses Prinzip hat er dann als drittes eben später erkannt. Ganz ausschlaggebend war dann der 31. Oktober 1517, den man ja als den Reformationstag bezeichnet. Da ist eigentlich die Bombe geplatzt. Martin Luther hat 95 Thesen aufgeschrieben, wo er kritisch verschiedene Punkte in seiner Kirche anging und was das Papsttum anbetrifft, was Sündenvergebung anbetrifft und so weiter. Und da ist er zur Schlosskirche in Wittenberg geschritten und hat an die große Türe dort die 95 Thesen angeschlagen. Leute sind gekommen, haben gelesen. Und was haben sie gemacht? Sie haben das kopiert und überall verbreitet. Das war eigentlich gar nicht Martin Luthers Absicht. Er wollte nicht, dass man das herumkopiert. Das haben sie gemacht ohne Kopiemaschinen. Also abgeschrieben und rumgegeben. Er wollte damit eigentlich auch nicht irgendwie die Kirche auflösen oder so, sondern er wollte das als Grundlage nehmen zur Diskussion mit seinen Studenten. Also da sollten über verschiedene kritische Punkte einmal offen gesprochen werden. Das war die Idee. Aber das wurde dann rumgereicht und hat natürlich sofort die große Reaktion von Rom herausgefordert. 1518 schreibt Martin Luther seine Schrift über Ablass und Gnade. Und da muss man Folgendes wissen. In dieser Zeit wurde der Petersdom in Rom gebaut. Das ist eine große, gewaltige Monumentalkirche im Vatikan. Und da braucht man ja Geld dazu. Um das Geld einzubringen, hat man in ganz Europa herum Reklame gemacht, dass man Geld zahlen kann und dadurch wird einem ein Straferlass von Gott zugesichert. Und so ist Tetzel nach Deutschland gekommen und hat erklärt, dass eben sobald das Geld in der Kasse klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Das war die Lehre damals. Nun, das hat Martin Luther als Anlass genommen. Er war erschüttert über eine solche Idee. Mit Geld könne man vor Gott akzeptiert werden. Aber das hat dann Dr. Eck herausgefordert zu einer Gegenschrift gegen Luther. Luther hatte ja eine gewaltige Sprachbegabung. Er hat sie aber auch manchmal missbraucht. Und zum Beispiel Dr. Eck, seinen größten Feind und Widersacher, hat er dann oft so genannt, ohne den Punkt dazwischen. Aber das war Missbrauch seiner Sprachbegabung, die ganz außergewöhnlich war. Und das hat er auch an anderen Stellen noch missbraucht. Zum Beispiel Zwingli hat er dann genannt Zwingel, weil es ähnlich klingt wie Schlingel. 1518 wurde Martin Luther dann aufgerufen, er solle seine Thesen bitte widerrufen. Und der Kurfürst von Sachsen, Friedrich der Weise, hat sich aber als großer Politiker, hinter Luther gestellt, um ihn zu schützen. Es war auch im gleichen Jahr, im April, da fand der Generalkapitel der Augustiner Eremiten in Heidelberg statt. Und Luther musste dort eine Rede halten. Das war eine ganz gewaltige Predigt. Diese Botschaft war so von Liebe und Gnade geprägt, dass die Eremiten tief berührt und ergriffen worden waren. Und das hat in der Folge dazu geführt, dass viele dieser Mönche aus dem Kloster ausgetreten sind. Das hat also plötzlich zu einer Massenaustrittsbewegung aus den Klöstern geführt. Zuerst bei den Männern und dann begannen plötzlich auch die Frauen auszutreten, die Nonnen. Nun, an dieser Stelle wollen wir 1. Timotheus 4 aufschlagen und sehen, wo eigentlich die Wurzeln dieses asketischen, alles natürliche, verneinende Mönchtum liegt. In 1. Timotheus 4, ab Vers 1, da schrieb der Apostel Paulus um 65, 66 nach Christus: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, falls in Ihrer Bibel steht, letzten Zeiten, ist es falsch, es steht im Griechischen, in späteren Zeiten etliche von dem Glaubensgut abfallen werden, achtend auf betrügerische Geister und Lehren der Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung, für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welche du genau gefolgt bist. Nun sehen wir hier die Lehre von Zölibat, verbieten zu heiraten, die Lehre von Askese, gebieten sich von Speisen zu enthalten, kommen von Dämonen. Betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Das steht in der lateinischen Bibel auch. Und woher kommt das? Das kommt alles aus der griechischen Philosophie. Da haben wir wieder Plato. Es ist eigenartig, dass manchmal auch Christen irgendwie so einen Schwarm haben für Plato. Plato war nicht gut, dieser Pädophile. Er war nicht gut. Und der Neoplatonismus hat das dann in den ersten Jahrhunderten der Christenheit in die Kirche hineingebracht. Nämlich die Verachtung von all dem Natürlichen, von all dem, was mit der Materie zu tun hat. Und damit wurde der Körper schlecht gemacht. Damit wurde die Ehe schlecht gemacht, die Sexualität schlecht gemacht. Alles minderwertig. Das heißt, wer besonders geistlich sein will, der muss sich von der Materie trennen. Und das bedeutet Askese, Zölibat und so weiter. Das kommt aber nicht aus dem Christentum, sondern das ist griechische Philosophie. Denken wir nochmals an Kolosser 2, Vers 8, dass niemand eben eine Beute werden soll von der Philosophie. Aber Timotheus muss wissen, in späteren Zeiten sollte das alles kommen. Und tatsächlich, besonders ab dem 3. Jahrhundert, aber die Ansätze gehen schon früher zurück, ab dem 3. Jahrhundert ist das Mönchtum eine Massenbewegung geworden. Eine richtig gehende Aussteigerbewegung aus dem damals dekadenten römischen Reich. Die Steuern wurden immer höher und dann war es immer besser auszusteigen und irgendwo in die Wüste zu gehen, da muss man keine Steuern zahlen. Und dabei war noch alles so besonders fromm. Aber noch etwas in diesem Zusammenhang. 1. Timotheus 3, Vers 1, da lesen wir: Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Aufseher, das heißt im Griechischen das Wort Episkopos. Davon kommt unser Wort Bischof. Darum übersetzt die Einheitsübersetzung richtig hier eben nach einem Bischofsamt trachtet. Nun wird erklärt, wie der Bischof sein muss. Vers 2. Der Bischof nun muss untadelig sein. Eines Weibes Mann. Oh. Die haben ein K vorne dran gemacht, ja? Aber in der Bibel steht eines Weibes Mann. Nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, nicht im Wein ergeben, kein Schläger, sondern gelinde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus oder der eigenen Familie wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält, mit allem würdigen Ernst. Wenn aber jemand der eigenen Familie nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Kirche Gottes besorgen? Das ist unglaublich. Ein Bischof, der nicht eine Familie hat und seine Kinder richtig erziehen kann, wie soll er dann eben sich da bewähren im Dienst für die Kirche, die Gemeinde? Das steht so in der Bibel. Und was hat man daraus gemacht? Also, wir verstehen diese Austrittsbewegung nach dieser Predigt von Liebe und Gnade. 1519, da kam es zu den Leipziger Disputationen. Da kam es zu einem Disput unter anderem zwischen Eck, Dr. Eck und Luther. Dr. Eck merkte, dass er diesen Mönch einfach nicht in die Enge treiben konnte. Und dann drückte er ihn so in die Richtung, dass Luther gezwungen wurde, die Unfehlbarkeit des Papstes und die Irrtumslosigkeit der Konzilien zu bestreiten, damit er dann etwas hätte gegen ihn. So war das in dieser Aussprache, nicht wahr? 1520 gibt Martin Luther seine drei reformatorischen Hauptschriften an den christlichen Adel, die babylonische Gefangenschaft der Kirche. Da wird schon deutlich, wie er die Kirche gesehen hat. In den Knoten der Hure Babylons. Aus Offenbarung 17 und 18. Und dann spricht er auch über, in seiner dritten Schrift, von der Freiheit eines Christenmenschen. Luthers Schriften wurden durch Aleander verbrannt. Und dann bekam Luther von Rom, vom Papst her, die Bannandrohungsbulle. Er wurde jetzt verwarnt, wenn er jetzt so weitergeht auf diesem neuen Weg, dann würde er ausgeschlossen werden aus der Kirche. Und Ausschluss aus der Kirche war katastrophal. Mit dieser Warnung konnten die Päpste sogar Kaiser in die Knie zwingen. Denn wenn man einen Kaiser, der nicht irgendwie ganz parierte, wenn man den ausschloss, was geschah, dann sahen sich die Untertanen nicht mehr gezwungen an, einen ausgeschlossenen Kaiser anzuerkennen und ihm zu gehorchen. Das war katastrophal. Also die Macht des Ausschlusses war unglaublich. Das war ein Joch, eine Angst, die auf dem Volk lastete. Und was tut Luther? Der verbrennt sie feierlich. Und das war ein Schock für Europa. Das ist ja unglaublich. Dieser Mann, dieser harte Kopf, verbrennt einfach die Bannandrohungsbulle des Papstes. Nun, es wurde immer gespannter und es kam 1521 zum Reichstag in Worms. Der Kaiser, die ganze Aristokratie von Europa war versammelt und Luther wurde aufgerufen, alles zu widerrufen. Es war eine schwere Nacht für ihn, die Nacht vor diesem Tag. Und wenn ich völlig falsch stehe, wer bin ich, ein kleiner Mönch, der plötzlich alles, Jahrhunderte alte Traditionen in Frage stellt? Und es ist wohl hier gewesen, wo dann Luther hingestanden ist und gesagt hat: Hier stehe ich. Gott helfe mir. Ich kann nicht anders. Amen. Er wurde dann evakuiert auf die Wartburg. Eben, das war dieser Schutz von Friedrich dem Weisen, dem Kurfürst von Sachsen. Und in dieser Zeit begann er dann, das Neue Testament zu übersetzen. Das war auch die Zeit, wo die Türken Belgrad erobert haben. Und das ist sehr interessant, dass gerade im 16. Jahrhundert kamen die Angriffe sehr stark von den islamischen Ländern her, durch die Türken. Und dadurch wurde der Kaiser Karl V., der gerade in dieser Zeit Herrscher war, nämlich von 1519 bis 1556, ganz massiv abgelenkt von den Entwicklungen der Reformation in Europa. Nebst übrigens seinen italienischen Kriegen, die er gegen Frankreich führen musste in dieser Zeit. Also eigenartig, wie die politische Situation war damals, das war außerordentlich förderlich für die Reformation. 1521 und 22, da kam es fast zu einem Aufstand der Luther-Anhänger in Wittenberg. Und Luther konnte dann aus seinem Versteck kommen und er hat eine ganz eindrückliche Predigt gehalten und konnte diese Unruhe noch im letzten Moment abwehren. Aber es entstand eine Bewegung, die auch eine Eigendynamik entwickelte. Luther hat vieles ausgelöst, aber dann konnte er in den Entwicklungen nicht mehr alles bremsen. Und so gingen eben andere viel weiter als er. 1525 kam es zu einem Aufstand unter Thomas Münzer, war ein reformierter Pfarrer, und das führte zum Bauernkrieg, der ja ganz brutal dann niedergeschlagen worden ist. Luther war ganz gegen diesen Aufstand, aber er hat auch einen Fehler gemacht in dieser Zeit. Er hat dann über diese wilde Rotte der Bauern geschrieben und hat eigentlich nur ihnen die Schuld zugeschoben und hat viel zu wenig eben die Ungerechtigkeit der Aristokratie gegeißelt. Natürlich, die Bauern waren wild und aufgebracht, aber das hing auch zusammen mit ganz schlimmen sozialen Ungerechtigkeiten. Und da hat Luther nur einseitig hier Stellung genommen. Aber noch etwas Schönes in dieser Zeit. 1525, da heiratete Luther Katharina von Bora, eine ehemalige Nonne. Nun, ich habe ja erklärt, die Nonnen haben auch begonnen auszutreten. Aber das war nun ein Problem. Was soll man mit diesen Frauen machen? Die haben keine Arbeit. Wie sollen die leben? Und Luther hat eine gute Antwort gehabt. Die sollen heiraten. Ja, Familien gründen, Kinder erziehen. Und durch sein Beispiel entstand dadurch das reformierte Pfarrhaus, das eben auch offene Türen hatte, um Menschen aufzunehmen und so weiter. 1530 war in Augsburg der Reichstag. Der Reichstag änderte immer wieder den Ort. Und der Kaiser merkte, dass es große Gefahren gab für ihn in dieser ganzen Reformbewegung. Melanchthon, ein guter Mitarbeiter von Luther, hat das Augsburger Bekenntnis verfasst, wo sie so zusammenfassend zeigen wollten, dass sie nicht irgendwie einfach alles kaputt machen wollen mit der Reformation, sondern sie wollten eigentlich zeigen, was so ihre wichtigen Punkte des Glaubens sind. Man hatte allerdings sehr Angst bei Melanchthon, dass er da irgendwie zu viel sagt und irgendwie der Sache dann gefährlich werden könnte, indem er sich ungeschickt ausdrückt. Melanchthon war durch und durch ein Gelehrter. Übrigens mit 21 Jahren wurde er Professor für Griechisch. Aber er war eine gute Ergänzung zu Luther. Hat wieder eine ganz andere Art gehabt. Er hätte nie die Kraft gehabt, eine Reformation auszulösen. Aber für Luther war er eine gute Stütze und Hilfe. 1531, da haben die evangelischen Stände in Deutschland den Schmalkaldischen Bund geschlossen. Also verschiedene Gebiete, die evangelisch geworden sind, haben sich politisch zusammengeschlossen, um im Kriegsfall eben sich schützen zu können. Aber da war eben die Türkengefahr in dieser Zeit und so musste in dieser Zeit der Kaiser einlenken. Er sah keine Möglichkeit, die Evangelischen niederzuschlagen. 1537 gibt Luther seine schmalkaldischen Artikel heraus, wo er den Papst als Antichrist bezeichnet. Ich muss erklären, Anti heißt auf Griechisch gegen oder anstelle von. Der sich an die Stelle von Christus setzt. Und das passt natürlich sehr gut vom Wort her, denn der Papst bezeichnete sich ja als Vicarius Christi, als Vertreter, aber letztlich der, der wirklich den Platz von Christus einnimmt auf der Erde. Und das stimmt das Wort natürlich ganz treffend. 1539 wird Brandenburg evangelisch und diese Entwicklung führt mit dazu, dass es zu Religionsgesprächen, zu Ausgleichsverhandlungen kommt. 1540 hat Philipp von Hessen, und er war ein führender Politiker im Schmalkaldischen Bund, hat den Wunsch gehabt, er möchte noch eine andere Frau heiraten. Zu seiner ersten. Und Luther und Melanchthon haben gedacht, es kann Ausnahmefälle geben, wo das möglich sein könnte. Und die haben das bewilligt. Aber später hat dann Philipp von Hessen wieder eine andere Frau heiraten wollen. Und das war ein ganz großer Fehler von Luther und Melanchthon. Wir sehen so große Männer, die können auch ganz große Dummheiten machen. Und warum? Die katholische Kirche konnte dann da einhaken und sagen, seht ihr, was das für Leute sind? Auf die müsst ihr ja nicht hören. Und sie haben das also ausnützen können für eine ganz gewaltige Gegenpropaganda. 1546, am 18. Februar, starb Luther in Eisleben, wo er geboren, aber kaum gelebt hatte. Aber nun sehen wir, in dieser Zeit kommt 1545 bis 1563 das Konzil von Trient. Also, über Jahre wurde da ein Konzil geführt, wo die katholische Kirche sich völlig neu organisierte, sich neu fixierte über Themen wie Schrift, die Heilige Schrift. Und Tradition. Wie ist das Verhältnis von Schrift und Tradition? Das Thema Erbsünde, das Thema Rechtfertigung, eben durch Werke und Sakramente, das wurde nochmals ganz durchgesprochen. Und in diesem Konzil wurde eine ganz klare, massive Abgrenzung gegen die Reformation gemacht. Also verflucht wurde, wer lehren würde, dass man vor Gott gerechtfertigt wird, allein durch Glauben. Und das ist bis heute nicht zurückgenommen worden. Da muss man sich im Klaren sein. Und wenn man heute sieht, den Schulterschluss, den viele Evangelische und Freikirchler machen mit der katholischen Kirche, dann läuft das letztlich auf einen Verrat der Reformation hinaus. Also, die katholische Kirche hat sich da neu orientiert und sie ist nicht die gleiche geblieben. Das muss man klar sehen. Die katholische Kirche vor der Reformation war nicht das gleiche wie die katholische Kirche nach der Reformation. Denn durch diese Erweckung hat sie ihre Kräfte konzentriert, gerade im Gegenstück. Sie ist also in diesen Fragen noch härter geworden als vorher. 1548 kam es aufgrund von Spannungen des Kaisers mit dem Papst zu dem Augsburger Interim. Also man macht mit den Evangelischen so eine Zwischenlösung. Die ganze Frage, wie das mit der Reformation weitergehen sollte, das war noch nicht gelöst. So kam man zu einem Zwischenabkommen. Man ließ sie so ungefähr mal gewähren, die Evangelischen. Aber 1555, das war dann wichtig, da kommt der Augsburger Religionsfriede. Dank Moritz von Sachsen, er konnte die evangelische Seite retten. Dort hat man sich geeinigt auf die Formel Cuius Regio, Eius Religio. Wessen das Gebiet, dessen die Religion. Also wenn ein Fürst in einem bestimmten Gebiet evangelisch ist, dann darf das ganze Gebiet evangelisch sein. An einem anderen Ort, wo der Fürst katholisch ist, dann ist halt das Gebiet als katholisch definiert. Nun, wir kommen in die Schweiz. Als zweiter großer Reformator betrachten wir Zwingli. Er kam ein Jahr später als Luther auf die Welt, 1484, und lebte bis 1531. Er wurde geboren am 10. Januar. Er war der Sohn eines Bauern und Gemeindeamanns. Hat also wieder einen ganz anderen Hintergrund als Luther. Sein Vater war auch politisch orientiert und das werden wir sehen, war auch wichtig dann für Zwingli. 1506 bis 1516 war er Pfarrer in Glarus. Er war sehr patriotisch. Übrigens, deswegen ist er an der Hochschule in Wien rausgeschmissen worden, weil der so extrem helvetisch patriotisch war. Das muss man sich im Klaren sein. Das war noch Vaterlandsliebe. Er war in seiner Art sehr wissenschaftlich, aber langsam, bäuerisch langsam. Ja, also man stellt sich Zwingli nicht unbedingt so vor, aber das ist so der Charakter. Aber ein Mann nach außen gerichtet, ganz im Gegensatz zu Luther. Luther war ein Mensch stark nach innen gerichtet. Und Luther hatte auch die Tendenz zu Depression. Aber sie hat ihn nie überwunden. Und dadurch konnte er überhaupt sein Lebenswerk fertigbringen. Also er konnte die Depression immer überwinden durch den Glauben. Und darum konnte er sein Lebenswerk fertig machen. Aber das hat ihn sehr ernst und eben nach innen gerichtet gemacht. Das erklärt übrigens auch seine Zwei-Reiche-Lehre. Er wollte ganz klar eine Trennung haben zwischen Kirche und dem Staatlichen. Zwei ganz klar getrennte Bereiche. Und wir werden sehen, Zwingli sah das dann anders. Er sah es so, die Kirche soll auf die Gesellschaft einwirken. Wir werden sehen, bei Calvin nochmals anders. Der sagte, nein, die Kirche soll den Staat durchdringen. Und wer nicht gehorcht, der muss gehorchen. Also das ist interessant, wie jeder Reformator die Sache hier ein bisschen anders sah. Offensichtlich hat Gott nicht die ganze Wahrheit einem Reformator anvertraut. Das ist noch sehr wichtig zu sehen. 1516 bis 18 war er Leutpriester in Einsiedeln. Da liest er die lateinische Bibel, die Vulgata. Diese Jahre waren die Zeit des Studierens und des Nachdenkens. Und das können wir jetzt auch gerade machen in der Pause. Eine Viertelstunde. Wir sind stehen geblieben. 1516 bis 18. Zwingli in Einsiedeln. Die Zeit des Studierens, des Bibellesens, des Nachdenkens. Dann kommt eine neue Periode im Leben von Zwingli, 1519 bis 22. In dieser Zeit wird Zwingli tief beeindruckt durch Luthers Auseinandersetzungen mit Eck. Da beginnt er zu merken, dass da einige Dinge ja gar nicht mehr, überhaupt nicht stimmen. In dieser Zeit erkrankt Zwingli auch an Pest. Es bringt ihn an den Rand des Grabes. Damals gab es noch keine Antibiotika. Pest kann man mit Antibiotika behandeln. Und Zwingli überlebt, er wird dadurch viel ernster. Wie gesagt, seine Art war nicht so ernst eben wie Luther, aber durch dieses Erlebnis wird ihm doch so eine gewisse Ernsthaftigkeit zusätzlich gegeben, die er vorher nicht hatte. In dieser Zeit beginnt er, das Evangelium zu predigen. Und es beginnt auch mit Reformen. Aber wichtig, bei Luther sind die Reformen viel stärker innerlich. Bei Zwingli sind sie mehr äußerlich. Musik und Bilder müssen verschwinden. Es war nicht so, dass Zwingli unmusikalisch war. Er war musikalisch, aber er sah einfach in der Musik eine Gefahr, das lenkt ab vom Wort. Und darum hat er auch den Gesang gleich abgeschafft. Das hat Luther nicht gemacht. Luther war sehr musikalisch, sicher musikalischer als Zwingli. Wir haben ja am Anfang gesungen, wir sehen, dass er gut komponieren konnte. Und auch in Genf hat man gesungen im Gottesdienst, aber er sah das als ein Problem, Das Wort, das soll ganz klar im Mittelpunkt stehen, die Bibel. Nichts soll davon ablenken. Die Bilder müssen weg, das ist klar. Er schafft in Zürich das Prostitutionswesen ab. Person Zwingli sollten wir auch wieder mal haben. Nicht nur in Zürich. Auch in Aarau. Dann weiter. Firmung muss weg, letzte Ölung, Prozessionen und auch das Leibeigentum. Sklaverei schafft er ab. Aber nicht nur wird abgeschafft, es wird auch geschaffen. Und zwar eine Armenordnung, soziale Werke. Das gehört zum Evangelium. Schulwesen, zum Leidwesen unserer Jüngeren hier. Aber es ist schon gut. Schulwesen und Eherecht. Also da hat er ganz klar, schon sehr früh, seine Überzeugung eben verwirklicht, dass das Evangelium einen Einfluss haben soll auf die Gesellschaft. Aber nicht die Kirche herrscht, regiert über die Gesellschaft, sondern sie hat einen Einfluss, einen gesunden Einfluss. In den Jahren 1525 bis 28 kam es zum Abendmahlstreit zwischen Zwingli und Luther, beziehungsweise den Schweizern und den Lutheranern. Traurig. Die beiden konnten sich effektiv nicht einigen. Zwingli sagte, das Abendmahl ist eine reine Gedächtnisfeier. Und Luther sagte, natürlich ist das falsch, was die katholische Kirche gelehrt hat, dass Brot und Wein umgewandelt wird in den wirklichen Leib und das wirkliche Blut Christi. Das ist die Transsubstantiationslehre. Aber Luther lehrte, dass eben in Brot und Wein, die Brot und Wein bleiben, sei aber doch in Wirklichkeit der Leib Christi präsent, gegenwärtig. Das war so nach wie vor ein magisches Denken. In dieser Hinsicht war Luther noch nicht genug reformiert. Nun, Luther hat gesagt, die Einsetzungsworte sind klar. Der Herr sagt, dies ist mein Leib. Dies ist mein Blut. Und Zwingli sagt, nein, das hat den Sinn, dies bedeutet mein Leib, dies bedeutet mein Blut. Nun, so nebenbei gesagt, wenn Luther recht gehabt hätte, dann müsste man sagen, dass Abraham mit dem Berg Sinai verheiratet war. Im Galaterbrief steht nämlich etwas von seiner Heirat mit Hagar. Und der Apostel Paulus sagt dort, schlage auf, Galater 4, Vers 22, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien durch Verheißung. Was einen bildlichen Sinn hat, denn diese sind zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Und so weiter. Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Also war Abraham mit einem Berg verheiratet. Aber die Bedeutung ist, Hagar bedeutet symbolisch das Gleiche wie der Berg Sinai, der eben spricht von diesem Bund, der zur Knechtschaft unter das Gesetz gegeben war. Also ist bedeutet, wie Zwingli sagte, bedeutet. Es ist das Gleiche, wenn ich jemandem ein Foto zeige von meiner Familie, mit allen sechs Kindern drauf, und dann sage ich, das ist meine Familie. Da sagt mir keiner, geht's dir noch? Das ist deine Familie, dieses Stück Papier. Nein, bedeutet meine Familie, aber das sagt man halt einfach nicht so auf Deutsch. Man sagt, das ist meine Familie, aber das weist eben auf meine Familie hin. Es bildet diese Familie ab. Dies ist mein Leib. das weist auf meinen Leib hin. Dies ist mein Blut, das weist auf mein Blut hin. Gut, also das zum Abendmahlstreit. Die beiden konnten sich nicht einigen. Und das hatte schwere Konsequenzen. Das bedeutete Zwinglis Tod. Wieso? 1529 kam es zwar noch zum ersten Landfrieden zu Kappel. Die 5 katholischen Orte in der Schweiz, Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zug, die standen vor dem Krieg gegen Zürich, gegen die Reformierten, da wurde das noch abgewendet. Aber etwas später kam es dann doch zur Schlacht. Jetzt ist es so, der Schmalkaldische Bund in Deutschland war ja stark verbunden mit Luther. Aber dadurch, dass es zwischen Luther und Zwingli zu keiner Einigung kam, wusste man in der Schweiz, dass der Schmalkaldische Bund nicht eingreifen würde, wenn man Zürich angreift. Und das geschah auch nicht. Die kamen auf die Zürcher los. Es kam zum Bürgerkrieg in der Schweiz. Und in dieser Schlacht fiel Zwingli. 1531 am 11. Oktober. Er war als Feldprediger mitgegangen. Im Zürcher Landesmuseum kann man noch einige Überreste von ihm sehen. Also sein Helm, sein Schwert. Interessant, muss man wieder mal dorthin gehen. Traurig. Und er wurde dann gevierteilt. Er wurde ganz brutal, scheußlich eben verunstaltet. Aber nach dem Bürgerkrieg hat man in der Schweiz deutlich realisiert, dass Religionskriege falsch sind und dass die Eidgenossenschaft zusammenhalten muss. Und das war ja auch Zwinglis Überzeugung. Zwingli wollte nicht Krieg. Zwingli war dagegen, dass Eidgenossen gegen Eidgenossen kämpfen. Und tragischerweise musste er trotzdem sterben als Feldprediger im Kampf. Er war ja so patriotisch. Eidgenossen kämpfen nicht gegen Eidgenossen, auch wenn sie katholisch sind oder eine andere Konfession angehören. Das war seine klare Überzeugung. Und die Schweizer haben das dann gemerkt, das ist wirklich nicht richtig. Das ist falsch. Und dadurch kam die Schweiz nicht mehr in weitere Religionskriege hinein. Die Schweiz hat sich auch aus dem 30-jährigen Krieg 1618 bis 1648 heraushalten können. Also die Schweizer haben wirklich, was das Verhältnis Christ und Staat anbetrifft, haben sie die allerbeste Haltung eingenommen. Das darf man in der Schweiz schon so sagen. Zwinglis Nachfolger wurde dann Heinrich Bullinger, 1504 bis 1575. Er wurde in Bremgarten geboren. Er war der Sohn eines Priesters und einer Haushälterin. Und das war ja wirklich eine ganz schlimme Sache. Zwingli hat sich ja massiv gegen diese Missstände der Kirche, dass eben das Zölibat viele Menschen in die Sünde fallen ließ. Das ist eine Lehre von Dämonen, haben wir gesehen, 1. Timotheus 4. Und es war eine Falle. Denn normalerweise, in den meisten Fällen, bestimmt Gott den Menschen zur Ehe. Es gibt Ausnahmefälle, aber dort gibt Gott die Kraft für die Ehelosigkeit, um die Geschlechtlichkeit nicht auszuleben. Die Geschlechtlichkeit ist da, aber sie darf nicht ausgelebt werden außerhalb der Ehe. Gott gibt dann besonders Kraft. Aber die meisten Menschen sind nicht für die Ehelosigkeit bestimmt. Und das hat unzählige von Priester und Nonnen eben in die Sünde fallen lassen, bis zum heutigen Tag. Eine Lehre von Dämonen. Also wie gesagt, Heinrich Bullinger kam aus einer solchen Verbindung, aber Gott hat ihn benutzt als ein wunderbares Werkzeug der Reformation. Das ist wichtig, so etwas zu sehen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, mein Hintergrund und was ich erlebt habe früher, und ich bin durch so vieles blockiert, und nein, Gott schaut nicht auf solche Dinge. Was dein Hintergrund auch ist, was deine Vergangenheit, Gott kann dich, wenn du dich formen lässt von ihm, als Gefäß zu seiner Ehre gebrauchen. Also Bullinger war kein politisch aktiver Pfarrer. Und das brauchte Zürich auch nicht. Aber Zürich brauchte damals einen guten Seelsorger, und das haben sie bekommen mit Bullinger. 1566 hat Bullinger sein zweites helvetisches Bekenntnis veröffentlicht. Ich muss dabei sagen, ein erstes helvetisches Bekenntnis, ein allgemein verbindliches, gibt es gar nicht. Und was nun Bullinger da geliefert hat, ist eine wunderbare Zusammenfassung des protestantischen Glaubens. Er schreibt im ersten Teil über die Schönheit des Wortes Gottes, über die Inspiration der Bibel. Er erklärt, die Bibel legt sich selbst aus. Ich brauche nicht den Papst dazu, der mir die Bibel erklärt. Er schreibt dann weiter über Gottes Einheit. Ein einziger Gott gibt es nur, aber in der Gottheit eine Dreiheit von drei Personen, die Dreieinheit. Er schreibt über Jesus, den einzigen Mittler zwischen Gott und Menschen und nicht, wie die katholische Kirche gelehrt hat, es gibt die Maria, es gibt unzählige Heilige, die zwischen dem Menschen und Gott stehen. Und dann gibt es noch die Priester und die Kardinäle und die Bischöfe und der Papst, die alle zwischen dem Menschen und Gott stehen. Viele Mittler, nein, die Bibel sagt, 1. Timotheus 2, da ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Christus, Jesus. Nun, er schreibt über die Vorsehung Gottes und beschreibt auch den Ernst des Verlorengehens. Aber auch über Gottes Liebe, die das nicht möchte. Gott will das Beste für den Einzelnen, aber wenn der Einzelne eben die Gnade Gottes nicht ergreift, dann geht er verloren. Und alle Schweizer Städte, sowie auch die benachbarten europäischen Länder, haben das Bekenntnis von Bullinger angenommen. Man hört so wenig über Bullinger, aber der hat eine ganz, ganz wichtige und schöne Rolle gespielt. In Aarau gibt es ja ein Bullinger-Haus und auch ein Zwingli-Haus. Aber wenn man die Schüler in Aarau fragen würde, wer ist Bullinger, wüsste kaum jemand etwas zu erzählen. Dabei hat er eine so schöne Rolle gespielt. Wir kommen zu Calvin, dem dritten großen Reformator. 1509 geboren, am 10.07., gestorben 1564. Er war Franzose. Er hat Jus studiert, Rechtswissenschaft in Orléans und Bourges. Und das erklärt uns nun auch seinen juristischen, scharfsinnigen Gerechtigkeitssinn. Wir sehen, so wie der Mensch eben geformt und gebildet worden ist in den früheren Jahren, das spielt dann für den späteren Dienst für Gott mit eine Rolle. Das prägt, hat ihn natürlich wieder einseitig auf diese Weise geprägt, so wie Luther auf die Seite geprägt war. Aber erst alles zusammen bringt dann wirklich das Richtige, das Wahre. Nicht einer hat gewissermaßen alles in sich. Man nimmt an, ungefähr 1533 bekehrte sich Calvin zu Gott. Da hat er also eine deutliche Umkehr erlebt in seinem Leben. Und 1534 bis 1536 war er in Basel. Und da hat er sein erstes Hauptwerk verfasst, die Institutio. Und das ist ein Grundwerk des evangelischen Glaubens. In diesem Werk kommt seine unerhörte Begabung für eine außerordentliche Klarheit des Denkens zum Ausdruck. Erstaunlich, wenn man denkt, 1533 bekehrt und dann schreibt er eines der Grundwerke über den christlichen Glauben, schon in den Jahren darauf. 1536 kommt er nach Genf, der Reformator Farel, der eigentlich die Reformation in der französischen Schweiz ausgelöst hatte, wollte unbedingt, dass Calvin hier in Genf bleibt. Und da wirkt er bis 38, aber dann wird er vertrieben. Als die Leute gemerkt haben, was der Mann will, der zwingt den Leuten alles auf, alle seine Ideen. Dann sagten sie, nein, der soll gehen, das akzeptieren wir nicht. Calvin musste Genf verlassen. 1538 bis 1541 war er dann in Straßburg, leitete dort die französische Emigrantengemeinde. Aber dann 1541 kehrte er nach Genf zurück und baute dann sein Kirchenwesen auf, ganz nach seinen Gedanken. Seine Idee war der Gottesstaat. Das wollte er in Genf verwirklichen. Gottes Herrlichkeit steht über allem und der Mensch muss sich Gottes Willen beugen, freiwillig. Und wenn er es nicht freiwillig tut, dann muss er es eben mit Gewalt. Dabei, Calvin war gar nicht irgendwie an sich so ein harter Mensch. Er war sehr feingliedrig gebaut, aber irgendwie dieser Eindruck von Gottes Größe, Macht und Herrlichkeit, das brachte ihn auf diese Idee. Heißgeschichtlich ist zu sagen, diese Zeit, wo Gott seine Gerechtigkeit auf dieser Welt durchsetzen wird, die kommt noch. Aber das ist erst im tausendjährigen Friedensreich. Und da wird die Gerechtigkeit Gottes herrschen auf dieser Erde. Aber das ist noch nicht die jetzige Zeit. Also Calvin war in dieser Hinsicht zu früh. Zu früh. Das ist nicht die Zeit jetzt. So müssen wir die heilsgeschichtlichen Epochen in der Bibel unterscheiden. Und wenn wir das nicht machen, dann kann das ganz verhängnisvolle Auswirkungen haben. Und auch die Gottesdienste, die waren sehr streng, aber auch sehr würdig. Aber es gab auch Aufseher mit Stecken, die schlugen solche Leute, die einnickten. Ja? Ja. Das war so ein anderer Stil, als was heute in wäre, ja? Also nichts von Pushen und so weiter, Gefühlsaufwallung bis zur Ekstase. Nein, da wurde für Ordnung gesorgt. 1549 kam es zum Consensus Tigurinus, eine Verständigung zwischen Zürich und Genf. Es gab nämlich eine Spannung durch die Reformationsentwicklung in Genf mit Calvin und dem, was in Zürich geschehen ist. Und man wollte in der Schweiz die Einheit bewahren. Und wer war das, der diese Verständigung hinkriegte? Das war Bullinger. Nicht ein Mann, der mit dem Holzhammer den Leuten auf den Kopf schlug. Aber er hat ganz klar gesagt zu Calvin, deine Prädestinationslehre, deine doppelte Prädestinationslehre, Gott hätte die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Verdammnis bestimmt, das glauben wir nicht. Und wir wollen das auch nicht in Zürich. Da haben sie sich verständigt, das bleibt beschränkt auf Genf. Und so kam es zu keiner Spaltung. Aber auf der anderen Seite hat Bullinger gesehen, die Abendmahlslehre von Calvin, die ist wirklich wunderbar und das übernehmen wir. Ja, da hat Calvin auch gemerkt, die weisen nicht nur einfach alles zurück, die können auch etwas Gutes akzeptieren. Wir kommen noch darauf zurück. Also die Abendmahlslehre von Calvin wird zur reformierten Abendmahlslehre. Auch dann in anderen Ländern. Und sie ist eigentlich wesentlich die Abendmahlslehre der Freikirchen bis heute. 1553 kam es zur Verbrennung des Arztes Servet in Genf. Er hat die Trinität geleugnet. Die Dreieinheit Gottes. Und damit hat er natürlich das auf die Fundamente des christlichen Glaubens gezielt. Aber was macht Calvin? Wenn der nicht will, dann muss er eben. Und der wurde verbrannt. Das war also eine Katastrophe. Völlig unbiblisch, aber eben aus dieser überzogenen Staatslehre. Der Staat hat nicht, die Kirche hat nicht Einfluss auf den Staat, sondern der Staat muss durchdrungen werden von der biblischen Lehre. 1555 kam es dann zu einem klaren Sieg und zu einer vollen Anerkennung Calvins in Genf. 4 Jahre später gründete er eine Schule und 1564 stirbt er am 27. Mai. Der Nachfolger war dann Theodor Beza, auch ein sehr würdiger Mann, aber nicht mehr mit dieser Härte, mit der gleichen Härte von Calvin. Wichtige Grundgedanken in der Theologie von Calvin sind diese. Der Begriff der Gloria Dei, die Ehre Gottes, ganz wichtig. Das ist etwas, was Calvin einfach überwältigt hat. Die Größe, Macht, Majestät, Herrlichkeit Gottes. Die steht über allem. Und aus einem falschen Verständnis davon hat ihn das eben auch bestätigt in der doppelten Prädestinationslehre. Gott hätte die einen so bestimmt, die anderen so. Weil er über allem steht, kann er entscheiden, wie er will. Aber wir finden in der Bibel nicht eine doppelte, sondern nur eine einfache Prädestination. Und die Prädestination des Neuen Testamentes gründet sich immer auf die Vorsehung Gottes. Die Prognosis. Römer 8. Wir kennen Prognosis von der Wetterprognose her. Und wir wissen, dass die Leute vom Wetteramt, die bestimmen nicht, ob es morgen schneit. Das können sie auch gar nicht. Aber die erkennen voraus, wie es morgen kommen soll. Sie erkennen es vorher, aber sie können es nicht bestimmen. Und die Vorkenntnis, ob die nun der Überzeugung sind, durch Vorkenntnis, dass es morgen schneit, das hat überhaupt keinen Einfluss aufs Wetter. Das Wetter schert sich überhaupt nicht um das Wetteramt. Das haben wir schon vielmals gemerkt. Nun, das ist ein schwacher Vergleich insofern, als eben die Vorkenntnis Gottes ist natürlich perfekt, vollkommen. Römer 8, Vers 29. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also, Gott wusste im Voraus, welche Menschen wirklich wollen die Gnade Gottes annehmen. Die Bekehrung ist eine Willenssache. Natürlich, der Mensch könnte sich gar nicht bekehren, wenn nicht Gott ihn zieht. Aber Gott zieht nicht nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, sondern er zieht alle Menschen zu sich. Die einen geben nach und die anderen geben störrig nicht nach. Und die gehen verloren. Aber Gott in seiner Vorkenntnis sieht, wer nachgeben will. Und ich muss erklären, nachgeben ist ja nicht ein großes, gutes Werk. Ich meine, wenn man Seilziehen macht und man einfach sieht, ich kann nicht mehr und man gibt nach, ja, die haben eben verloren, die haben nicht gewonnen. Also, wenn der Mensch diesem Zug Gottes nachgibt, das ist nicht eine Leistung seinerseits. Aber aufgrund seiner Vorkenntnis bestimmt Gott dann Menschen im Voraus, dass sie Söhne und Töchter Gottes werden, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig. Lesen Sie nach in 1. Petrus 1, in den ersten Versen, dort sagt Petrus auch zu den Gläubigen, ihr seid auserwählt nach Vorkenntnis Gottes, nach Prognosis. Die Prognosis geht voraus. Gut. Und das war auch die Ansicht von Bullinger. Also niemand muss mich jetzt als Arminianer abtun und so. Das geht nicht. Denn das war auch die Einsicht von Bullinger, dass eben Gottes Vorkenntnis eine wichtige Rolle spielt und dass der Mensch eine Verantwortung hat, wenn es um die Bekehrung geht. Dann weiter, eben das habe ich schon betont, Calvin denkt, wer nicht will, der muss halt gezwungen werden. Die weltliche Macht soll durch die Kirche vollständig durchdrungen und beherrscht werden. Nun aber zu seiner Abendmahlslehre. Er sagt nicht einfach, das Abendmahl ist einfach ein Gedächtnis, eine Erinnerung an Christus. Das war so die Ansicht in Zürich zuerst. Sondern er sagt, Christus wird gewissermaßen mit dem Herzen aufgenommen. Das ist eine innerliche Sache der Herzensbeziehung zu dem gestorbenen und auferstandenen Christus. Und das hat dazu geführt, dass eben diese Abendmahlsfeiern in Genf sehr ehrfürchtig, würdig waren, eben echt evangelische Abendmahlsfeiern. Er war also klar als Luther, der noch sehr katholisch und damit heidnisch dachte. Denn letztlich geht diese ganze Umwandlungslehre, die Transsubstantiation, die Luther zwar massiv abgeschwächt hat, das geht alles zurück auf die griechische Philosophie. Klar, wenn alles, die ganze Materie wird als schlecht hingestellt, dann muss man eben gewisse Materie total geistlich überhöhen. Ja, das ist genau aus diesem Denken. Alles Materielle ist an sich schlecht, minderwertig, aber dann gibt es so gewisse Materie, die geistig so überhöht wird. Hegel, dieser schlimme Philosoph, aber kam aus pietistischen Kreisen, ganz schlimm. Der sagte einmal, er könne nicht zu einer Kirche gehören, bei der eine Maus göttlich werden könnte. Also könnte nicht katholisch sein. Denn wenn eine Maus in die Kirche geht und die Hostie wird ja, was übrig bleibt, wird im Kasten versorgt und die Maus geht hinein und isst die Hostie. Dann sagt er, das geht nicht. Ja, das ist auch richtig, das ist reine Magie. Christi Leib, Christi Blut wird nicht irgendwie Teil von Brot und Wein. Das ist absolut magisches Denken, das wirklich letztlich, wenn man das weiterdenkt, absolut in die Irre führt. Also, und er war also auch klar als Zwingli, der so einfach lediglich ein Gedächtnis sah. Der ist zu stark ins andere Extrem gegangen. Es geht wirklich darum, dass im Abendmahl eine ehrfürchtige Herzensbeziehung erlebt wird. Es ist ganz normales Brot, ganz normaler Wein. Aber 1. Korinther 11 zeigt, ein Mensch, ein Gläubiger, der in der Sünde nicht geordnet hat in seinem Leben, darf nicht teilnehmen. Die Sünde muss geordnet werden. Und darum hat sich das auch durchgesetzt früher in der Reformation, dass man vor dem Abendmahlsonntag, da wurde ganz klar sauberer Tisch gemacht. Das war jedem klar, dass die Dinge geordnet werden. Ohne ein geordnetes Leben geht man nicht zum Abendmahl. Aber auch nicht kann man argumentieren, mein Leben ist in Ordnung, also dann gehe ich nicht zum Abendmahl. Nein, man muss es eben ordnen. Und zwar vorher. Gut. Jetzt kommen wir zur Gegenreformation. Und die Grundlage der Gegenreformation, wir haben schon gesprochen vom Konzil zu Trient, war die innere Erneuerung der katholischen Kirche. Die katholische Kirche merkt natürlich, eine Reformation war möglich, weil vieles einfach nicht haut. Also wir müssen die Kirche erneuern, aber ja nicht im Sinn der Reformation. Ja nicht im Sinn von allein die Schrift, allein durch Glaube, allein durch Gnade. In dieser Zeit wurde die Einheit der Kirche noch viel stärker betont und machtvoll demonstriert nach außen. Wir halten zusammen, was bei den Evangelischen eben fehlte. Und die waren ja auch durch die äußeren Bekämpfungen, konnten sie sich auch weniger darauf konzentrieren. Und dann gab es noch innere Auseinandersetzungen. Und es ist natürlich klar, sobald man eine starke Führung nicht mehr hat, die einfach alles diktiert, sondern betont, der einzelne Mensch steht vor Gott. Denken wir nochmals zurück. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Ja, wenn man betont, der Einzelne ist vor Gott verantwortlich, dann denkt halt dran, ja, ich sehe es halt so. Ach so, du siehst es einfach so. Und dann gibt's plötzlich verschiedene Ansichten. Was soll man damit machen? Nun, die katholische Kirche hat dann betont, wir sind eine Einheit. Wir sind nicht so wie die Evangelischen, die haben da Probleme miteinander. Und in dieser Zeit wurde das Mystische stark gesteigert. Die mystische Erfahrung der Liebe Gottes im Gottesdienst. Und es wurde auch kritisiert in der katholischen Kirche, dass es so kalt ist in der Kirche. Und da gab es Bewegungen, die bemühten sich um mehr Wärme in der Kirche, damit sie ja nicht zu den Protestanten überlaufen. Interessant, nicht? Und in dieser Zeit entsteht der Jesuitenorden. Und der spielt eine Schlüsselrolle im Kampf gegen das Evangelium. Ignatius von Loyola, 1491 bis 1556. Er war ein spanischer Adliger. Und 1522, sehen also genau in den Anfangstagen der Reformation, weihte er sich für den Dienst Marias, der Himmelskönigin. Und zwar, weil er eine schwere Krankheit überlebte. Und für sie wollte er den Jesuitenorden gründen. Maria, die Himmelskönigin, die Regina Köli. Das ist eine Übernahme aus der babylonischen Religion. Denn die Astarte, da war die Himmelskönigin. Und die ist über verschiedene Stufen ist die gekommen bis nach Europa. Auch zum Beispiel der Artemis-Kult in Ephesus, das war nichts anderes als der Astarte-Kult, also eine Muttergöttin. Und die Babylonier, die Semiten nannten diese Astarte die Himmelskönigin. Auch in der Bibel wird sie mehrmals erwähnt, im Buch Jeremia, die Himmelskönigin. Also dieser Gottheit, muss man sagen, hat er sich geweiht. Diesen Orden gegründet. Und wichtig in diesem Orden war Askese. Interessant, das wird wieder neu betont. Aber eine Lehre von Dämonen, nach 1. Timotheus 4. Und Visionen. Ignatius von Loyola schrieb ein Werk über die Exercitia Spiritualia, also die geistliche Übung. Es geht da um ein Training in Askese und Übung, die dazu führen soll, dass man Gott sehen kann. Also das Mystische, das Visionäre wurde betont. Warum? Im Gegensatz zur Reformation, die sagte, allein die Schrift, das geschriebene Wort. Nein, wir wollen Dinge sehen. Wir wollen es mystisch erleben. Das war Gegenreformation. Loyola verlangte, dass die Ordensmitglieder 15 Jahre studieren. Theologie, Philosophie und dann noch irgendein weltliches Studium. Damit sie auch auf die Aristokratie in Europa, damit sie mit denen gut sprechen können, dass sie überlegen sind in jeder Hinsicht und so die Gegenreformation anführen können. Also unwahrscheinlich. Ignatius reformiert die Kirche, ich habe es aber in Anführungsstrichen gesetzt. Er reformiert sie zur Kampfkirche gegen das Evangelium. Und so kam es dann zu heftigen Verfolgungen der Protestanten. Ich muss vielleicht noch erklären, im Konzil von Trient wurden auch die Apokryphen ganz klar definiert als Gottes Wort. Das sind ja diese Zusatzschriften, die im Alten Testament angehängt sind in katholischen Ausgaben. Die Apokryphen wurden im Judentum ganz deutlich ausgeschieden. Ich darf nicht mal sagen ausgeschieden. Die hat man gar nie hineingenommen. Die hat man immer ganz klar abgetrennt. Und im Judentum war klar, das lehrt auch der Talmud, nach den Propheten Haggai, Zacharia und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Ich habe das zweimal gefunden im Talmud. Man war sich also klar, dass all diese Apokryphen, die in der Zeit nach dem letzten Propheten Malachi geschrieben wurden, dass die nicht inspiriert sind, nicht Gottes Wort sind. Auch Josephus Flavius schreibt im ersten Jahrhundert von diesen biblischen Büchern des Alten Testaments und er sagt, wir sind bereit, unser Leben hinzugeben für diese Schriften. Es gibt zwar noch andere Schriften, aber die haben nie dieses Ansehen bekommen. Wir sterben nur für diese Schriften, eben, die zum Alten Testament gehören. Jetzt ist es so, in den Apokryphen kann man eben Lehren, Irrlehren finden. Wie zum Beispiel das Beten für Tote oder Geldzahlen für Tote, 1. Makkabäer 12. Und weil die Reformierten sagten, wir akzeptieren nur etwas, was uns mit der Bibel belegt wird, dann sagten sie sich, ja gut, dann müssen wir halt die Apokryphen ganz klar reinholen, dann können wir sagen, es steht geschrieben. Das war der Trick. Gut, jetzt kommen wir zu den innerreformatorischen Streitigkeiten. Ich habe erklärt, die katholische Kirche war als Machtblock ein starkes Kollektiv. Das Kollektiv, das Gesamte, das gilt und zählt, nicht der einzelne Mensch. Es geht nicht um den einzelnen Menschen und sein Gewissen vor Gott. Es geht nicht darum, was der Einzelne in der Bibel erkennt, sondern das wird alles durch die Kirche ganz klar diktiert. Aber die Reformatoren haben gemerkt, nein, für Gott ist der einzelne Mensch wichtig. Und es geht um die persönliche Hinwendung im Glauben an den Herrn Jesus Christus, die persönliche Annahme seines Opfers ohne Leistung, ohne dass irgendwie magisch durch Sakramente etwas vermittelt wird. Nun, die Betonung der Individualität hat dazu geführt, dass halt jeder sagt, ja gut, ich sehe es halt so und du siehst es so. Und das hat zu Streitigkeiten geführt. Abendmahlstreit zwischen Luther und Zwingli haben wir gesehen. Ich erwähne nur so, einfach so global. Es gab den sogenannten, ich habe das Fremdwort gelassen, weil in den Büchern findet man das immer so beschrieben, den synergistischen Streit zwischen Pfäffinger und Illyricus. Das waren auch so spätere Reformatoren. Es gab einen Streit zwischen den Gnesio-Lutheranern und Melanchthon. Gnesio-Lutheraner heißt echte Lutheraner. Die echten Lutheraner nach dem Tod von Luther haben gesagt zu Melanchthon, du bist gar nicht richtig lutheranisch. Wir sind wirklich so, wie Luther das wollte. Und das hat zu Auseinandersetzungen geführt. Und Melanchthon war eben nicht dieser Kämpfer. Das war ganz schlimm für ihn. Er wusste gar nicht mehr, was er tun sollte nach dem Tod von Luther. War irgendwie ein Mann, der brauchte Luther, um seine Aufgaben wirklich einbringen zu können. Es gab einen sogenannten antinomistischen Streit zwischen Agricola und Melanchthon. Wir sehen, der arme Mann hat viel zu kämpfen gehabt. Es gab den osiandrischen Streit zwischen Osiander und Melanchthon und dann den majoristischen Streit zwischen Major und Nikolaus von Amsdorf. Es wurde viel gestritten. Ja, ich meine, Unterschiede, wenn Unterschiede entstehen, wir müssen mit den Unterschieden biblisch umgehen. Ein gutes Beispiel ist eben, wie Bullinger mit Galvin umgegangen ist. Der konnte also auch einen Sicherheitsgürtel zum Beispiel mal bilden, um Genf. Er sagte nicht einfach, ja gut, wir sind halt ein bisschen anders als du. Ich meine, ist sowieso alles nicht so klar in der Bibel, oder, Calvin? Nicht so. War ganz klar überzeugt, aber sagt, wir wollen nicht jetzt mit dieser Sache Porzellan zerschlagen, das alles kaputt macht. Jetzt machen wir mal so einen Sicherheitsring um Genf. Aber wenn man einfach irgendwie scheu ist davor, wirklich Probleme zu lösen, nicht einfach das Porzellan zu zerschlagen und Stricke zu zerreißen, dann braucht es viel mehr Energie. Und so hat man eben viel gestritten. Aber das hat dazu geführt, ich gebe da diese Beispiele, zum Beispiel dieser Flaccius Illyricus, ein Jugoslawe. Er wurde durch den synergistischen Streit in den Jahren 56 bis 60 innerlich so verletzt, dass er sich nicht mehr davon erholte. Das hat ihn also total fertig gemacht, das hat ihn gebrochen als Mann. Als Mensch. Und tief enttäuscht über all diese Streitigkeiten starb Melanchthon 1560. Er hat das nicht überwunden. Das ist tragisch. Das war so ein hoffnungsvoller Aufbruch und dann solche enttäuschenden Dinge. Und wir haben gesehen, dass überhaupt in dieser Zeit sind auch viele Kriege gekommen, in denen die katholische Kirche die Protestanten unterdrücken wollte. Und wir haben gehört über den Bauernkrieg 1524 bis 1525. Das Ergebnis war brutale Unterdrückung der Bauern. Aber Luther war sowieso gegen diesen Krieg. 1531, da haben wir den Kapplerkrieg gehabt in der Schweiz. Das Ergebnis war die Niederlage der Evangelischen. Aber dann hat man verstanden, das dürfen wir nicht mehr machen. Und glücklicherweise hat es also in der Schweiz dann keinen solchen Krieg mehr gegeben. 1546 bis 1555 in Deutschland, der Schmalkaldische Krieg. Das Ergebnis war dieser Augsburger Friede, wo man sagt, also die Region, die katholisch ist, wo der Fürst katholisch ist, wird die Region katholisch, wo protestantisch, protestantisch. 1559 bis 1579 gab es in Holland die Revolte gegen die katholischen Spanier. Und da haben sich die Reformierten, haben sich dort aufgelehnt, aufgemacht. Die haben eine Revolution gemacht. Das war sicher falsch, dass man das kriegerisch gemacht hatte. Das hat zur Spaltung der Niederlande geführt. Man hatte auf der einen Seite die Protestantenunion im Norden und im Süden und Belgien die katholische Liga. 1618 bis 48, da haben wir den Dreißigjährigen Krieg. Und das war die absolute Katastrophe. Deutschland ist dadurch wirklich vollständig auf den Boden gekommen, auf den Nullpunkt. Das hat wirklich die Menschen kaputt gemacht. In dieser Zeit übrigens, 30-jähriger Krieg, wurde Paul Gerhard geboren. Er hat also diese schwere Zeit erlebt. Das hat bei vielen Gläubigen dann zu mehr Innerlichkeit und Innigkeit im Glauben geführt. Er wusste, was Not war. Einmal hatte seine Frau wirklich kein Brot mehr gefunden im Haus. Und dann hat Paul gesagt, wart mal. Und dann ist er in sein Zimmer gegangen, 2 Stunden, und dann kam er heraus ohne Brot, aber mit einem Lied, das er gedichtet hatte. Befiehl du deine Wege und was dein Herz erkränkt, der allertreuesten Pflege des, der die Himmel lenkt. Das sind Lieder, die aus solchen Umständen heraus entstanden waren. Nun, wie gesagt, nach dem Dreißigjährigen Krieg, das war eine Ermüdung der Menschen allgemein. Die Evangelischen, sie wurden müde, gelähmt, apathisch und man war nicht mehr interessiert an Lehrfragen. Das führt das sowieso nur zu Streit. Und in dieser Zeit, ich habe jetzt nichts gesagt über Frankreich und die Verfolgung der Hugenotten, das wäre noch ein Riesenkapitel noch dazu. In Frankreich, der französische Philosoph Voltaire, 1684 bis 1776, also nach dem Dreißigjährigen Krieg, er hat ja die Aufklärungszeit mit gefördert und er brachte diesen Spruch, le dogme apporte le fanatisme. Das Dogma führt zum Fanatismus. Damit wollte er sagen, hört mal auf mit all dem biblischen Zeugs. Das macht die Menschen nur fanatisch. Was wir brauchen, ist die Ratio, die Intelligenz des Menschen. Und die wurde ja in der Aufklärungszeit vergöttert. Wirklich vergöttert. In der Französischen Revolution, in der Zeit hat man eine Statue der Intelligenz, der Ratio, hat man in die Notre Dame hineingeführt. Und das war die Göttin Vernunft. Und jeder Mann wusste, was das für eine Frau war. Eine Hure. Aber schon Luther hatte ja in seiner Ablehnung der heidnischen Philosophie in der Kirche hatte gesagt, die Vernunft ist eine Hure. Ja, wenn die Vernunft des Menschen nicht unter Gottes Wort gestellt wird, dann entsteht ein verführerisches, zerstörerisches Eigenleben. Nun, all diese Religionskriege, diese Streitigkeiten, das hat eben den Aufklärern Aufwind gegeben. Das führt alles zu Fanatismus. Hört auf mit dem dummen Zeug. Das hat also die Aufklärung ganz wesentlich ausgelöst und gefördert. Und damit einen massiven Abfall von Gott und seinem Wort in Europa bewirkt. Zuerst im 18. und 19. Jahrhundert, besonders unter den Akademikern. Aber im 20. Jahrhundert ist das dann weitergegangen und hat die breiten Volksschichten, die Hunderten von Millionen Menschen in Europa ergriffen. Das ist eine Spätwirkung, was wir heute haben. Diese ganze Orientierungslosigkeit und Unmoral, eine Spätwirkung der Aufklärung. Und die Aufklärung wurde wesentlich durch das Streiten in Glaubensfragen ausgelöst. Wenn man das so sieht, dann bekommt man einen Schock, und sieht, wie schlimm Streiten ist unter Gläubigen. Aber man darf nicht sagen, dann sind Lehrfragen nicht wichtig. Aber wir müssen Probleme wirklich lösen. Ein wunderbares biblisches Beispiel haben wir in Apostelgeschichte 15. Da war eine der ersten großen Lehrfragen, die geklärt werden musste in Jerusalem. Und da wurde diskutiert, heftig diskutiert. Da entstand viel Wortstreit. Die hat man nicht einfach unterdrückt. Man konnte sich ausdrücken, aber dann kamen wirklich klärende, von der Bibel her, wunderbar klärende Beiträge. Und schlussendlich hat es dazu geführt, dass sie alle sagen konnten, es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Und die Lehrfragen wurden geklärt. Aber die haben nicht sich die Köpfe eingeschlagen. Also, wir können schon sehr viel lernen aus diesen Dingen. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ich möchte noch kurz hinweisen auf 2 wichtige Texte, biblische Texte in Verbindung mit der Reformation. In den Sendschreiben Offenbarung 2 und 3, da finden wir ja Briefe an 7 Gemeinden am Ende des 1. Jahrhunderts in der heutigen Türkei. Und diese Sendschreiben sind gleichzeitig symbolisch eine Darstellung der ganzen Kirchengeschichte vom 1. Jahrhundert bis zur Entrückung der Gemeinde. Ganz wunderbar in der Reihenfolge, wie sie dastehen. Ich habe mir mal als Teenager den Spaß erlaubt, auszurechnen, wie viele Möglichkeiten hätten falsch sein können. Wie kann man 7 Stühle anordnen auf verschiedene Arten? Eigentlich ist ganz einfach. 7 Fakultät und dann kommt 5040 auf den Taschenrechner. Also 5039 falsche Möglichkeiten und in Offenbarung 2 und 3 haben wir die 5040ste richtige Reihenfolge. Sardes weist dorthin prophetisch auf die Reformation. Aber interessanterweise haben wir in Offenbarung 17 bis 18 haben wir Babylon vorgestellt. Babylon wird genannt eine Hure. Es ist eine Stadt, symbolisch, und eine Frau. Aber in Offenbarung haben wir nochmals eine Stadt, die auch eine Frau ist, symbolisch. Das neue Jerusalem in Offenbarung 21. Es ist eine Frau. Johannes wird gesagt in Offenbarung 21, Vers 9, komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Und da geht er auf einen hohen Berg und er sieht die Stadt, das neue Jerusalem. Die Braut, die Frau des Lammes, die Frau des Erlösers, das ist die Gemeinde, bestehend aus allen wahren Erlösten von Pfingsten bis zur Entrückung. Und sie sind eine Stadt, denn sie werden einmal mit Christus herrschen. Nicht jetzt, in der Zukunft. Also Calvin war ein bisschen zu früh, habe ich gesagt. Aber Stadt heißt ja auf Griechisch Polis. Davon kommt unser Wort Politik. Die Kirche hat heute nicht den Auftrag, Politik als Kirche zu betreiben. Das kommt noch. Sie ist eine Polis. Aber auch eine Frau. Eine Braut. Eine reine Braut. Und da steht im Gegensatz dazu Babylon, auch eine Stadt. Aber eine Hure. Und es wird gesagt in Offenbarung 17, ihr Sitz ist auf den 7 Hügeln. Der Septimkollis, das ist seit dem Altertum der bekannte Name für Rom, die 7-Hügel-Stadt. Und es heißt auch, sie sitzt in der Stadt, die das Königtum hat über die Könige der Erde. Letzter Vers von Offenbarung 17. Nun, welche Stadt hatte das Königtum damals zur Zeit von Johannes? Nur eine. Rom. Und dann heißt es von dieser Hure, sie war betrunken von dem Blut der Heiligen und der Zeugen Jesu. Und es ist eine Tatsache, dass in der Kirchengeschichte Hunderttausende von wahren Christen ermordet worden sind durch die Verfolgungen der katholischen Kirche, der Kirche von Rom. So, man könnte also viele Details noch erkennen. Und schon Luther hat eben das erkannt, diesen Zusammenhang zwischen Babylon in der Offenbarung und Rom. Jetzt möchte ich lesen, ganz kurz aus Offenbarung 3, eine Beurteilung der Reformation durch den Herrn Jesus, den Sohn Gottes selbst. Und wir haben all das Wunderbare und das Gute gesehen, und aber auch die Mängel der Reformation. Und der Herr sagt in Offenbarung 3, Vers 1 in der Mitte, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Und wenn man das denkt, dass dieses Wort ganz speziell nimmt zur protestantischen Kirche, wie sie sich weiterentwickelt hat, dann im 19. Jahrhundert, wo die ganze Bibelkritik gekommen ist, wo die Bibel zersetzt und zerfetzt worden ist, bis zur Gott-ist-Tod-Theologie von Rudolf Bultmann. Dann kommt dieser Aufruf, gedenke nun, wie du empfangen, in der Reformation, von Gott empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Das ist der Aufruf an den Protestantismus, an die Reformation heute. Gedenke zurück. Aber was hat man gemacht im Allgemeinen? Verrat an der Reformation. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia. Und der Herr sagt, wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Bei der Wiederkunft Christi, da kommt er wie ein Dieb in der Nacht. Als Richter. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern. Denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, darf ich bitten, dass jemand noch zum Schluss mit uns betet?